Herzlich willkommen zu Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide. Ich bin Katharina Körber-Riesack.
Und ich bin Julia Berger.
Wir sind Rechtsanwältinnen bei der Körber-Riesack Rechtsanwalts GmbH und bieten in diesem Podcast Einblicke in aktuelle Themen und Fragestellungen des Arbeitsrechts. Fundiert, verständlich und auf Augenhöhe.
Dabei blicken wir über das Juristische hinaus, betrachten auch gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Zusammenhänge.
Schön, dass Sie dabei sind.
Willkommen zu unserer vierten Folge. Es freut uns sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute sprechen wir über das Thema Restrukturierungen. Aber bevor wir direkt in das Thema eintauchen, haben wir noch ein wichtiges anderes Thema auf unserer Liste, und zwar den Kaffee. Katharina, du hast mir ja schon berichtet, dass ihr zu Hause ein paar Probleme mit eurem Kaffee habt. Bei uns in der Kanzlei gibt es ja leider auch ein Thema.
Ja, es ist wirklich eine absolute Katastrophe. Also wir haben uns vor ein paar Wochen eine neue Kaffeemaschine bestellt, nachdem unsere nach circa 12 Jahren kaputt gegangen ist. Erst ist sie nicht angekommen, dann kam die Mühle, die war schon gebraucht. Dann kam die Kaffeemaschine, die war auch schon gebraucht, obwohl wir sie neu erworben haben. Der Onlinehandel ist auch eher eine Katastrophe. Und jetzt schicken wir alles mühsam wieder zurück und ich glaube, ich werde bald Instant-Kaffee trinken.
Ui, ich hoffe nicht. Ja, bei uns in der Kanzlei war es ja so, wir haben unsere heißgeliebte Siebträgermaschine gewartet und dann auf einmal kam es zu Problemen. Kolleginnen haben mir berichtet, dass dann die Kaffeemaschine die komplette MitarbeiterInnenküche geflutet hat. Also da hat es ordentlich ausgesehen. Und ja, wir haben sie dann wieder zur Wartung geschickt, aber wir haben sie leider noch nicht. Aber Gott sei Dank haben wir ja auch noch eine zweite Siebträgermaschine, also unser Backup-Plan immer da.
Ja, das ist wirklich ein Tiefpunkt, weil Anwälte und Kaffee, das ist ja schon eine sehr besondere Beziehung und man könnte eigentlich eine schadenersatzrechtliche Folge über die Frage machen, quasi, was uns jetzt eigentlich dieses Unternehmen schuldet, das hier nach einer Wartung die Maschine schlechter zurückgebracht hat als vorher und was wir an Arbeitszeit verloren haben, die Küche aufzuwischen.
Naja, das zeigt mal wieder, wie wichtig es ist, dass alles reibungslos funktioniert und dass man immer eine Backup-Lösung hat.
Ja, auch bei unserem heutigen Thema, oder? Restrukturierungen. Heute geht's um Massenkündigungen, AMS-Meldepflichten, Timelines und Sozialpläne und wie man mit der richtigen Vorbereitung größere Probleme vermeidet.
Ja, ein Thema, das nicht nur rechtlich, sondern auch organisatorisch recht anspruchsvoll ist. Also fangen wir gleich an.
Ja, die wirtschaftliche Situation in Österreich und auch in unserem großen und wichtigen Nachbar- und Partnerland Deutschland ist ziemlich schlecht. Die Stimmung ist fast noch schlechter als die Lage, könnte man sagen. Wir hatten große Lohnerhöhungen, hohe Lohnstückkosten, haben in vielen Branchen kein ausreichendes Wachstum und in manchen sogar drastische Einbrüche, siehe die Automobilzulieferindustrie, die Immobilienbranche oder die gerade passierte endgültige Schließung von Kika Leiner aufgrund einer Insolvenz nach 115 Jahren. Die Energiekosten sind hoch, das politische Hin und Her, vor allem in Fragen der grünen Transformation, bringt sehr viel Unsicherheit für Unternehmen. Zusammengefasst, der Wirtschaftsstandort hat wirklich massive Probleme.
Ja, vor allem machen sich aber die Unternehmen und deren Eigentümer und Geschäftsführer Sorgen. Denn deren Job ist es, ihr Unternehmen natürlich wirtschaftlich so zu führen, dass sie möglichst nicht in eine Insolvenz schlittern. Und da sind Personalkosten natürlich ein ganz, ganz großer Faktor, wenn auch natürlich nicht der einzige.
Genau, also ganz genau genommen sind sie ja sogar verpflichtet, ihre Unternehmen möglichst effizient und gewinnbringend zu führen. Und um das zu schaffen und um möglichst zu verhindern, dass man in größere Probleme schlittert, werden eben häufig Maßnahmen getroffen, die wir unter dem Schlagwort Restrukturierungen zusammenfassen. Das ist nicht immer, aber doch sehr, sehr häufig Personalabbau oder andere Maßnahmen, um Personalkosten zu verringern.
Ja, Restrukturierungsmaßnahmen bezeichnen einfach Veränderungen in der Organisation eines Unternehmens, die oft mit Stellenabbau oder Betriebsschließungen einhergehen. Das hat natürlich eine ganz besondere Dynamik, weil es natürlich auch zu einem meist sehr hohen Personalabbau kommt. Und man spricht in diesem Zusammenhang von der sogenannten Massenkündigung bzw. von Massenkündigungen. Da gibt es natürlich zahlreiche Regelungen und Verfahren, die man einhalten muss und über die wir heute im Detail sprechen werden. Besonders komplex wird es in diesem Zusammenhang, wenn es um geplante Auflösungen bei besonders kündigungsgeschützten Arbeitnehmern geht. Aber ich greife jetzt nicht vor, sondern vielleicht gehen wir direkt mal von Beginn an in das Thema rein.
Ja, also Restrukturierungen sind etwas, wo man die BeraterInnen möglichst frühzeitig hinzuziehen sollte. Einer unserer ersten Jobs, wenn wir dann konsultiert werden in so einem Zusammenhang, ist einmal die Erarbeitung eines Zeitplans. Wir nennen ihn auch gerne Timeline. Das ist eine ganz, ganz wesentliche Sache in einer Restrukturierung, weil es hier eben zahlreiche Fristen einzuhalten gilt und immer sicherzustellen gilt, dass die Maßnahmen wirklich zum richtigen Zeitpunkt auch umgesetzt werden. Dieser Zeitplan hat oft wirklich eine sehr detaillierte Planung, die nicht nur jetzt solche Dinge, an die man vielleicht denkt, wie Kündigungsfristen, Meldepflichten oder Informationspflichten an den Betriebsrat enthalten, sondern auch solche Themen wie Kommunikation mit den Stakeholdern, mit der Öffentlichkeit, natürlich zunächst einmal auch mit dem Betriebsrat. Das heißt, das ist schon ein sehr komplexes Konstrukt.
Genau, wie du sagst, die Timeline ist essentiell und wir beginnen auch bei unserer Beratung immer damit, dass wir eine Timeline erstellen. Aber damit das für Sie als Zuhörer vielleicht ein bisschen greifbarer ist, besprechen wir das Ganze vielleicht beim kurzen hypothetischen Fall durch. Sagen wir, es gibt ein Unternehmen, das sich mitten in einer Restrukturierung befindet. Der Betrieb soll komplett stillgelegt werden und es soll das gesamte Personal abgebaut werden. Da ist es natürlich so, dass sehr viel Organisation dahinter steckt. Daher ist auch die Timeline so essentiell, weil, wie du, Katharina, sagst, natürlich extrem viele Fristen eingehalten werden müssen, vor allem wenn es zu Massenbeendigungen kommt.
Ja, viele kommen ja zu uns und denken, mein Gott, das ist ein Sozialplan-Thema und damit ist es auch schon wieder erledigt. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, sondern es gibt hier viel, viel, viele andere Schritte, die ich schon, bevor ich überhaupt einen Sozialplan verhandle und auch danach noch tätigen muss. Ja. Warum ist das so wichtig, dass man sich hier wirklich gut vorbereitet und gut informiert? Naja, weil wenn hier irgendwelche Fristen versäumt werden, kann es wirklich unfassbar teuer werden und ich kann dann eben vielleicht das gesamte geplante Projekt gar nicht richtig umsetzen, weil man darf ja bei Restrukturierungen nicht davon ausgehen, dass das Arbeitsrecht das einzige Rechtsgebiet ist, sondern zunächst spielen da ja oft gesellschaftsrechtliche, natürlich betriebswirtschaftliche, steuerrechtliche Themen eine große Rolle und all das muss ineinander greifen. Und da gibt es neben dem rein wirtschaftlichen Risiko, dass das dann vielleicht nicht den gewünschten Erfolg bringt, auch ein Reputationsrisiko, weil einen chaotischen und unkoordinierten Prozess will natürlich kein Unternehmen haben in so einem Zusammenhang, weil man ja da oft dann auch unter öffentlicher Aufmerksamkeit steht. Das heißt, Timing ist wirklich hier die große Herausforderung.
Ja, wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, dass natürlich die Anwälte und die BeraterInnen gut und engmaschig vor allem abgestimmt sind. Also wir schlagen da natürlich immer regelmäßige Schufixe vor, damit man auch sieht, befinden wir uns noch innerhalb in der Timeline oder nicht oder müssen wir irgendwo anziehen oder Druck machen. Also das ist schon relativ wichtig, dass man da wirklich auch vor allem bei uns mit den Mandanten im engen Kontakt ist.
Genau, weil so eine Restrukturierung ist eben normalerweise kein ganz linearer Prozess und das kommt wirklich auch sehr, sehr auf das Unternehmen oder den Konzern an, die da handeln. Da gibt es oft ganz verschiedene, teilweise auch unkoordinierte Handlungsstränge, wo dann verschiedene Berater an unterschiedlichen oder auch gleichen Themen arbeiten. Das ist für uns natürlich dann oft sehr schwierig irgendwie in der Abstimmung, weil wir ja eigentlich als Arbeitsrechtler dann erst später im Prozess dazukommen und dann sehr darauf angewiesen sind, dass wir die richtigen Informationen bekommen. So eine Restrukturierung ist auch nicht so, dass ein Unternehmen quasi seine Entscheidungsträger sich hinsetzen und einen Entschluss fassen, so machen wir es jetzt, sondern da wird viel gerechnet vorher, viel überlegt. Da sind eben oft Unternehmensberater oder andere dabei und viele Ideen werden ja dann auch wieder verworfen. Also nicht alles, was einmal überlegt wird in einem Geschäftsführungsgremium, wird dann auch in der Wirklichkeit umgesetzt. Wenn aber dann einmal eine oder vielleicht auch mehrere Pläne, meistens haben wir ja Fallback-Pläne, also wir haben ja meistens einen Plan A, B, C, D, wenn die mal ins Auge gefasst sind und wenn es einmal eine Willensbildung gibt, dass man diese Pläne einmal grundsätzlich weiterverfolgen will, dann wird es auch im Betriebsverfassungsrecht interessant. Man nennt es dort Betriebsänderung.
Ja, was ist eine Betriebsänderung? Da finden wir in § 109 AVG unsere Antwort. Danach ist es so, dass der Betriebsinhaber verpflichtet ist, den Betriebsrat frühzeitig über die geplante Betriebsänderung zu informieren. Also Betriebsänderungen, das ist zum Beispiel eben die Stilllegung von einem Betrieb wie in unserem hypothetischen Beispiel. Ja. Der Betriebsrat kann dann dazu eine Stellungnahme abgeben. Normalerweise ist es so, dass man das auch in unserer Timeline plant. Ja, man gibt an, wann geht man auf den Betriebsrat zu. Das ist immer meist dann der Fall, wenn man weiß, okay, es ist klar, man weiß, was man möchte, man weiß, was passieren wird. Dann wird man den Betriebsrat informieren, der hat dann Zeit für die Beratung. Da räumen wir meistens, also das Gesetz sieht hier keine konkrete Frist vor, aber meist 5 Tage Beratungszeit und danach gibt es dann eine Rückmeldung vom Betriebsrat und da muss man aber sagen, dass es eher ein sehr weiches Mitbestimmungsrecht ist.
Genau, also in Österreich ist das anders als in anderen europäischen Ländern, Frankreich, Deutschland etc. Da kann der Betriebsrat schon durchaus auch geplante Maßnahmen verzögern. Ja, da muss ich eben andere Verhandlungsmechanismen ansetzen und auch von der Timeline einplanen. Es ist gerade, wenn es grenzüberschreitende Restrukturierungen sind, wo mehrere Länder betroffen sind, oft eine gewisse Überraschung bei den Eigentümern oder bei den ausländischen Anwälten, wie schnell das bei uns eigentlich geht und dass da der Betriebsrat eigentlich wirklich nur quasi Vorschlagsrechte hat, aber ich muss eigentlich auf das nicht näher eingehen. Bei uns kanalisiert sich es dann und soweit ist die öffentliche Meinung ja nicht ganz falsch, im Endeffekt dann doch eher im Sozialplan.
Das Timing ist wirklich sehr wichtig. Ich hoffe, Sie haben mal einen allgemeinen Überblick bekommen, was man am Anfang machen sollte. Danach werden wir über den Sozialplan sprechen, aber bevor wir in das Thema reinstarten, ganz kurz zum Personalabbau.
Ja, das ist ja quasi, das hängt zusammen, Personalabbau und Sozialplan und ist aber natürlich auch das Kernstück eben jetzt zumindest in unserem hypothetischen Beispiel der Restrukturierung, weil hier ja wirklich vollkommen geschlossen werden soll. Julia, du hast ja vorhin gesagt, wir reden heute auch über das AMS. Was hat denn das jetzt hier miteinander zu tun?
Ziehen wir unseren hypothetischen Fall heran. Wir haben ja gesagt, es gibt eine Betriebsstilllegung, es werden 200 Mitarbeiterinnen abgebaut, die sollen meist zu einem gewissen Stichtag abgebaut werden. Meistens ist es auch so, und da kommen wir nochmals zur Timeline, wir werden auch in der Timeline immer festlegen, wann ist der Stichtag, wann soll zugedreht werden, unter Anführungszeichen, und wann soll die Gewerbeberechtigung zurückgelegt werden. Da gibt es natürlich einige Schritte, die bedacht werden müssen im Zusammenhang mit dem Frühwarnsystem. Wir haben das sogenannte Frühwarnsystem, das wird dann ausgelöst, wenn ein Unternehmen beabsichtigt, innerhalb von 30 Tagen eine größere Anzahl von ArbeitnehmerInnen zu kündigen. Wann das Frühwarnsystem ausgelöst wird, richtet sich nach gewissen Schwellenwerten. Das hängt immer an der Unternehmensgröße und an der Anzahl der ArbeitnehmerInnen, die beendet werden soll. Ziel ist es, dass das AMS einfach frühzeitig Bescheid weiß und das einbeziehen kann, damit dann auch entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können, etwa durch Vermittlung von Ersatzarbeitsplätzen oder Qualifizierungsmaßnahmen. Sofern also eine große Anzahl von Mitarbeiterinnen abgebaut wird, schaut man sich die Schwellenwerte an. Es ist so, die Schwellenwerte sind in § 45a Absatz 1 AMFG genannt und da ist es beispielsweise so, dass wenn 5 Arbeitsverhältnisse in einem Betrieb aufgelöst werden, der in der Regel mehr als 20, aber weniger als 100 Beschäftigte hat, dann wird zum Beispiel der Schwellenwert getriggert. Das bedeutet, ich muss eine AMS-Meldung machen. Was in diesem Zusammenhang auch noch ganz interessant ist und was des Öfteren übersehen wird, es gibt auch einen Schwellenwert, der sich am Alter orientiert. Das heißt, wenn 5 MitarbeiterInnen das Arbeitsverhältnis gelöst wird und die das 50. Lebensjahr vollendet haben, auch dann wird der Schwellenwert getriggert und ich habe eine AMS-Meldepflicht.
Genau, also man muss vielleicht wirklich berücksichtigen, dass diese Schwellenwerte nicht so hoch sind, weil Massenkündigungen, da stellt man sich irgendwie große ja. Menschenanzahl vor. Im Endeffekt sind es eigentlich bei allen Schwellenwerten ca. 5% und dann eben noch die 5 über 50, die man nicht vergessen darf. Auch das kann nach hinten losgehen. Was versteht man jetzt unter Auflösen? Du hast gesagt gekündigt, zählt es auch bei einvernehmlichen Auflösungen?
Ja, das ist eine gute Frage und die Frage bekommen wir ja auch sehr häufig gestellt. Nein, es fallen nicht nur Kündigungen darunter, also Arbeitgeberkündigungen, sondern auch einvernehmliche Beendigungen. Da ist ganz wichtig, dass die Schwellenwerte auch dann getriggert werden, wenn ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer eine einvernehmliche Auflösung anbietet. Achtung, da immer aufpassen, wenn jetzt zum Beispiel ein Arbeitnehmer von sich aus den Wunsch hat, das Dienstverhältnis zu beenden, dann wird der Schwellenwert nicht getriggert, aber da empfehlen wir immer in unserer Beratung, dass das auch in der einvernehmlichen Beendigungsvereinbarung direkt aufgenommen wird, dass der Wunsch, das Dienstverhältnis einvernehmlich zu Stichtag XY zu beenden, vom Arbeitnehmer ausgeht. Auch da ganz kurz gleich zur Information, die Schwellenwerte werden nicht getriggert, wenn es eine Arbeitnehmerkündigung ist.
Also wenn quasi die Arbeitnehmerkündigung wird nicht mit reingezählt in die Schwelle.
Genau, richtig.
Ja. Es ist eigentlich ja wirklich eine ganz spezielle Regelung, weil es kommt hier so ein bisschen auf die innere Absicht des Arbeitgebers an, was er jetzt quasi beendigungstechnisch vorhat, weil passiert ist ja zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nichts, sondern es sind ja eigentlich interne Willensbildungsmaßnahmen beim Arbeitgeberunternehmen, die aber dann diese Meldepflicht auslösen.
Genau, wie kann man sich das vorstellen? Das ist meist so, wir schauen uns halt die Schwellenwerte an, wir schauen uns an, wie viele ArbeitnehmerInnen sollen abgebaut werden, dann beraten wir natürlich unseren Mandanten dahingehend, okay, wird der Schwellenwert getriggert oder nicht, ist eine AMS-Meldung notwendig? Was ist eine AMS-Meldung oder was ist darin aufzunehmen? Wir machen das grundsätzlich so, dass der Arbeitgeber die Meldung ausfüllt. Da sind einfach Daten drinnen, wie viele Mitarbeiter sind betroffen, was haben die für eine Ausbildung, sind Lehrlinge drinnen, was haben die einen Lehrabschluss und so weiter. Wir prüfen das dann natürlich, ob das auch den Anforderungen des AMS entspricht. Dann schickt man das den AMS und dann, ganz wichtig, ab dem Zeitpunkt, wo man es versendet, wird eine sogenannte 30-tägige Sperrfrist ausgelöst. Was bedeutet das? In diesem 30-Tage-Zeitraum darf keine Beendigungserklärung vom Arbeitgeber ausgesprochen werden. Das heißt, keine Kündigungen, keine einvernehmlichen Beendigungsvereinbarungen angeboten werden. Ja. Nach dem Zeitpunkt, wo diese 30 Tage beendet sind, kann ich dann innerhalb eines weiteren Zeitraums von 30 Tagen die Beendigungserklärungen aussprechen.
Ja, zu dem Zeitpunkt haben wir den Betriebsrat schon an Bord, also zumindest weiß er Bescheid über die Maßnahme, weil wir ja schon diese sogenannte 109er-Information gemacht haben. Die AMS-Meldungen sind auch deswegen ganz wichtig, weil man da typischerweise davon ausgeht, ohne dass man jetzt hier irgendwie unterstellt, dass das AMS irgendwie keine Vertraulichkeit wahrt, aber man geht davon aus, dass in dem Zeitpunkt, wo man diese AMS-Meldung ans AMS schickt, das eine Art öffentliche Information ist. Ja. Vorher wissen es vielleicht der Betriebsrat, der hat vielleicht die Gewerkschaft informiert, aber in dem Zeitpunkt, wo dann diese AMS-Meldung rausgeht, kann man eigentlich von einer öffentlichen Information ausgehen und man findet ja auch ganz oft diese Schlagzeilen, XY hat so und so viele Beschäftigte zur Kündigung beim AMS angemeldet. Also das ist so ein bisschen der Auftakt dann eigentlich zu den echten Restrukturierungsmaßnahmen und wird oft eben öffentlich. Ja, Julia, du hast gesagt, Arbeitgeberkündigungen und vom Arbeitgeber initiierte einvernehmliche Auflösungen sind jetzt gesperrt in diesen 30 Tagen. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn ein befristetes Dienstverhältnis vorliegt?
Ja, tatsächlich hatten wir dieses Thema auch bei einer Restrukturierung, die wir gemeinsam betreut haben. Bei befristeten Arbeitsverhältnissen ist es ja so, dass die aufgrund von Zeitablauf auslaufen. Das heißt, ich brauche keine Kündigung, um das Arbeitsverhältnis zu beenden. Das ist grundsätzlich relativ easy eigentlich, weil man sagt, na gut, das endet eh automatisch, aber schwierig wird es dann, wenn eben der Beendigungszeitraum von diesen befristeten Dienstverhältnissen über den Zeitraum hinausgeht, wo eigentlich das Unternehmen schon geschlossen ist. Ja. Das heißt, natürlich ist der Idealfall, man beendet das vorher. Da stellt sich dann die Frage, wie mache ich das? Also wir haben damals sogenannte Nichtverlängerungserklärungen vorbereitet, wo man einfach reinschreibt, der Arbeitgeber gibt bekannt, das befristete Dienstverhältnis wird über den Zeitraum XY nicht verlängert. Und da ist aber auch das Thema, dass das eigentlich eine Beendigungserklärung ist. Ich würde diese Personen auch jedenfalls in die Meldung mit aufnehmen und in den Schwellenwertberechnungen mit einbeziehen, weil meines Erachtens auch die Erklärung dieser Nichtverlängerungserklärung eine Beendigungshandlung ist, wo wir ja schon besprochen haben, dass das im Zeitraum von 30 Tagen nicht zu erfolgen hat, also innerhalb der Sperrfrist. Ja,
ja, Disclaimer jetzt nur, weil jetzt vielleicht jemand glauben könnte, alle befristeten Dienstverhältnisse kann ich durch eine Nichtverlängerungserklärung vorzeitig beenden. Das muss natürlich vorher in der Vereinbarung so vorgesehen gewesen sein, dass da eben die Befristung durch Verlängerung oder Nichtverlängerungserklärung dann weitergeht oder nicht. Ne? Das ist ein Spezialfall,
genau,
den wir nicht immer haben.
Genau, das ist also vielleicht auch dazu ganz kurz. Natürlich schauen wir uns, bevor wir mit der Restrukturierung starten, die Dienstverträge an, wir schauen uns die Betriebsvereinbarung an, was es gibt. Also wir horten eigentlich die Dokumente und analysieren diese und dann macht man Aufgliederung, okay, wie viele befristete Dienstverhältnisse gibt es, welche Kündigungsfristen gibt es? Gibt es besonders kündigungsgeschützte Personen im Betrieb?
Genau. Ja. Diese Sperrfrist heißt aber nicht, dass man nichts tun kann in diesen 30 Tagen, sondern was ganz oft passiert ist, dass innerhalb dieses Zeitraums jedenfalls auch versucht wird, mit Nachdruck einen Sozialplan zu verhandeln. Zum Sozialplan selber komme ich dann nachher noch etwas genauer, aber im Endeffekt ist der optimale Outcome, den man leider nicht immer erzielen kann, weil man da auch davon abhängig ist, wie es die Arbeitnehmerseite sieht, der, dass ich eigentlich während der Sperrfrist vielleicht zu einem Sozialplan gekommen bin und dann, wenn die Sperrfrist aus ist und ich diesen weiteren 30-Tages-Zeitraum habe, innerhalb dessen ich dann die Beendigungen mache, da dann schon am Sozialplan aufbauen kann und einen großen Teil vielleicht der Belegschaft in dem Fall dann wirklich schon beendet habe innerhalb von eigentlich dann 60 Tagen. Bisschen schwieriger ist es allerdings dann, wenn Arbeitnehmer einen besonderen Kündigungsschutz haben. Wie ist es da?
Ja, also vielleicht ganz kurz nochmal, weil du gesagt hast, es wäre natürlich gut, wenn innerhalb von der Sperrfrist der Sozialplan fertig wäre. Ja, das wäre der Idealzustand. Wir wissen, dass es nicht immer so ist. Also teilweise ist es tatsächlich so, dass man wirklich mehrere Meldungen beim AMS machen muss, weil einfach die Sozialplanverhandlungen lange dauern. Das kann man halt auch vorher nicht wirklich timen, wie lange es wirklich braucht. Ja. Zu den ArbeitnehmerInnen mit dem besonderen Kündigungsschutz. Da gibt es auch noch was ganz Besonderes. Aber wir werden dazu ohnehin eine eigene Podcast-Reihe machen zu den Beendigungen, weil natürlich das auch ein Thema ist, was wahrscheinlich unsere ZuhörerInnen sehr interessiert. Wenn es um die Restrukturierung geht, um Personen mit besonderem Bestandsschutz, ist es so, dass man vor allem, ich nehme das Beispiel von den Betriebsräten, jetzt einen Antrag auf Zustimmung zur Kündigung bei Gericht einbringen muss. Das heißt, ich brauche die gerichtliche Zustimmung, um eine Kündigung aussprechen zu können. Also es gibt einfach den Irrglauben, dass man einen Antrag auf Zustimmung zur Kündigung nicht innerhalb der Sperrfrist machen darf. Das stimmt aber nicht. Also wir empfehlen das sogar, beziehungsweise eigentlich schon früher, weil es so ist, dass natürlich derartige Verfahren bei Gericht sehr, sehr lange dauern. Und so kann man einfach Zeit einholen, die man dann irgendwann am Ende hinaus braucht. Das nur ganz kurz zur Info.
Genau, weil ja der Antrag auf Zustimmung ja noch nicht der Ausspruch der Kündigung ist, sondern wenn ich den gewonnen habe, diese Klage oder Zustimmung zur Kündigung beispielsweise eines Betriebsratsmitglieds, danach kann ich dann überhaupt erst die Kündigung aussprechen und da muss ich halt dann schauen, ob ich nicht gerade wieder in irgendeinem Sperrzeitraum lande, was bei so wellenartigen Kündigungswellen natürlich schwierig ist, aber ich komme zurück, wir brauchen ja eine gute Timeline, dann ist alles kein Problem.
Ja, du hast ja bereits den Sozialplan angesprochen, Kathrin, vielleicht starten wir direkt rein, was regelt der?
Ja, also ein Sozialplan ist eigentlich ja so ein bisschen ein allgemeiner Begriff, den jeder kennt oder glaubt zu kennen. Gesetzlich definiert ist der Inhalt Maßnahmen zur Verhinderung, Beseitigung und Milderung der für die ArbeitnehmerInnen nachteiligen Folgen einer Betriebsänderung. Wenn man das jetzt in echtes Deutsch übersetzt, gerade wenn es um Beendigungen geht, dann geht es halt darum, wirtschaftliche Härten, soziale Härten bei den ArbeitnehmerInnen abzufedern und das sind halt dann meistens Geldbeträge. Aber vielleicht zunächst einmal das Formale, rechtlich gesehen, ist ein Sozialplan eine sogenannte erzwingbare Betriebsvereinbarung, also eine Vereinbarung zwischen dem Betriebsinhaber und dem Betriebsrat, die aber, wenn man sich nicht einigen kann, auch erzwungen werden kann bei der sogenannten Schlichtungsstelle beim Arbeits- und Sozialgericht. Wenn das passiert, dann ist meistens schon relativ der Wurm drin und dann kann man auch davon ausgehen, dass diese Sozialplanverhandlungen sich ziehen, also gerade diese Schlichtungsstellenverhandlungen, das geht dann nicht innerhalb weniger Wochen meistens, außer es braucht nur noch den letzten Schubs und man ist sich eh schon recht einig. Das kann sich aber auch leider über viele Monate hinziehen.
Ja, aber ist ein Sozialplan eigentlich immer zwingend abzuschließen?
Das ist genau die richtige Frage, weil das ist nämlich überhaupt nicht so. Also wir haben vorhin gehört, die Schwellen für die Massenkündigungen sind eigentlich relativ niedrig. Interessanterweise sind die Voraussetzungen dafür, dass es einen Sozialplan gibt, eher hoch. Also wir haben drei Voraussetzungen. Wir brauchen einmal ein Unternehmen, das mehr als 20 Mitarbeiter hat oder Mitarbeiterinnen. Und zwar reden wir hier immer von Köpfen, nicht von FTEs. Die HRler unter unseren Zuhörerinnen wissen, was wir meinen. Also wir reden nicht in Vollzeitäquivalenten, sondern tatsächlich Anzahl von Personen. Und ich brauche eben diese Betriebsänderung, die ich jetzt aber hier in unserem hypothetischen Beispiel ja ganz klar habe, weil ich ja den ganzen Betrieb mit 200 Mitarbeitenden stilllege. Die dritte Voraussetzung, die in unserem Beispiel zwar gegeben ist, aber in der Realität oft nicht, ist, dass die Betriebsänderung wesentliche Nachteile für alle oder erhebliche Teile der Arbeitnehmerschaft haben muss.
Okay, also gleich eine Frage meinerseits, was heißt wesentliche Nachteile und vor allem erhebliche Teile der Arbeitnehmerschaft, was kann man sich darunter vorstellen?
Genau, jetzt geht's wirklich rein in die Juristerei, jetzt interpretieren wir hier Gesetzestexte, also wesentliche Nachteile, naja, der Arbeitsplatzverlust ist natürlich ein wesentlicher Nachteil, also wenn ich eine länger drohende Arbeitslosigkeit habe sowieso, aber generell kann man wahrscheinlich sagen, der Arbeitsplatzverlust ist einmal ein Nachteil für den Arbeitnehmer. Es können natürlich bei Restrukturierungen auch andere Dinge wie Änderungskündigungen, Ausgliederungen, die zu Kollektivvertrag Wechseln, führen etc. sein, da ist dann die Beurteilung des Nachteils schon viel, viel schwieriger. Die andere Frage, was sind erhebliche Teile der Arbeitnehmerschaft, ist witzigerweise nicht so leicht zu beantworten. Es gibt zwei Entscheidungen dazu. Die wesentliche Entscheidung ist, dass es auf jeden Fall nicht ausreichend ist, dass ich 8% der Belegschaft kündige, beziehungsweise diese Massenkündigungsschwellen 5% der Belegschaft. Das ist dann zwar eine Betriebsänderung, aber es reicht eben noch nicht für die Sozialplanpflicht. Und der Rest sind dann Meinungen, weil Rechtsprechung gibt es sonst darüber hinausgehend keine. die vielleicht herrschende Ansicht geht davon aus, dass die Erheblichkeitsschwelle ein Drittel ist. Ich glaube das eher nicht, weil ich das wörtlich interpretiere. Und ich hätte gedacht, wenn der Gesetzgeber unter 50% beziehungsweise über 50%, dann würde er mit der Mehrheit vielleicht irgendwie eher argumentieren, beziehungsweise würde das Wort Mehrheit verwenden. Erheblich sehe ich eigentlich jenseits der Mehrheit der Belegschaft, also jenseits der 50%, eher bei den 70%. Aber wie gesagt, das sind alles Meinungen und ich meine, ist das sicher nicht die entscheidende, sondern die eines Gerichts. Aber es ist eigentlich eine interessante Rechtsunklarheit, weil wenn ich nämlich diese Schwelle nicht erreiche, dann werden in der Praxis trotzdem oft Sozialpläne gemacht. Es gibt sogenannte Mini-Sozialpläne für Mini-Restrukturierungen oder eben, wenn eben nur ein geringer Teil der Belegschaft abgebaut wird, wird oft trotzdem einfach ein Sozialplan gemacht. Das ist auch eine kulturelle Sache. Und viele andere Möglichkeiten gibt es halt auch im Gesetz für unsere Betriebsräte nicht. Das Thema ist aber dann, wenn das kein Sozialplan im Sinne des Gesetzes ist, der diese drei Voraussetzungen erfüllt, dann ist es eine sogenannte freie Betriebsvereinbarung. Die ArbeitnehmerInnen können sich schon dann auf diese Leistungen berufen. Die bekommen sie dann auch wirklich. Aber die Steuervorteile, die es für echte Sozialplanleistungen gibt, die nämlich teilweise begünstigt sind, die gibt's dann nicht. Also das heißt, Sozialplan ist nicht Sozialplan und die Voraussetzungen für den Sozialplan sollten gut geprüft sein, vor allem damit man dann auch steuerlich hinterher keine Überraschungen erlebt.
Naja, was findet man üblicherweise in einem echten, unter Anführungszeichen, Sozialplan dann?
Ja, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, weil das Gesetz das eigentlich nicht sehr genau vorgibt oder eigentlich gar nicht. Es sind halt eben Maßnahmen, die wirtschaftliche Härten abfedern, das haben wir schon gehört. Man kann aus dem Gesetz auch rauslesen, dass für die Sozialplanleistungen, gerade falls es nämlich wirklich ein Verfahren vor der Schlichtungsstelle gibt und eine dritte Behörde quasi dann entscheidet, was da drinnen ist, dass die wirtschaftlichen Voraussetzungen des Unternehmens hier eine große Rolle spielen. Also Geldleistungen oder alles, was irgendwie Geld kostet fürs Unternehmen, hängen einfach wirklich stark davon ab, wie wirtschaftlich leistungsfähig das Unternehmen ist. Also ist das eine Restrukturierung, wo das Unternehmen noch recht gesund ist, auf Reserven sitzt vielleicht noch und einfach sich effizienter aufstellen möchte? Oder ist es eine, wo ich quasi gerade noch versuche, die Insolvenz abzuwenden? Davon hängt natürlich ganz, ganz stark ab, wie hoch die Sozialplanleistungen sind. Sozialplanleistungen sind typischerweise daran geknüpft, dass Arbeitnehmer eine einvernehmliche Auflösung akzeptieren, weil das den Vorteil hat fürs Unternehmen, dass es dann sich nicht mit Kündigungsschutzklagen herumärgern muss. Und im Gegenzug für diese einvernehmliche Auflösung bekomme ich dann, wenn ich in den Anwendungsbereich des Sozialplans falle, eben meistens Geldleistungen. Und die sind ganz üblicherweise sozial gestaffelt. Da spielt das Dienstalter eine Rolle, also wie lange bin ich schon in diesem Unternehmen. Da spielt das Lebensalter eine Rolle und dann meistens noch soziale Faktoren, wie zum Beispiel betreuungspflichtige beziehungsweise unterhaltspflichtige Kinder oder andere soziale quasi Belastungsfaktoren, die eben dann abgegolten werden. Oft wird da so ein Punktesystem verhandelt, aber im Endeffekt, das ist eigentlich nur die Praxis. Man ist da letztlich relativ frei.
Ja, man berücksichtigt ja auch relativ häufig so besonders kündigungsgeschützte ArbeitnehmerInnen.
Genau, das ist oft ein Streitpunkt, ob man denen dann mehr zahlt, weil man die ja auch schwieriger los wird. Ja, aber da gibt es oft Sonderregelungen. Ein Thema, das vielleicht ein Compliance-Thema ist, das man nicht ganz unter den Tisch fallen lassen sollte. Man verhandelt ja diesen Sozialplan mit den Betriebsräten. Und die Betriebsräte selber sind ja auch besonders kündigungsgeschützt. Was man nicht machen sollte, weil die Idee haben viele Unternehmen, ist dann im Sozialplan genau für diese Gruppe und nur für diese Gruppe besonders hohe Leistungen vorherzusehen, weil das wäre wohl ein Verstoß gegen das betriebsverfassungsrechtliche Privilegierungsverbot von Betriebsräten. Also erstens mal wäre es wohl aus dem Grund vielleicht nichtig, aber vor allem hätte es auch gegenüber der Restbelegschaft ein gewisses Geschmäckle, wenn man so möchte.
Da können wir ja auf eigene Folge drüber machen, über das Privilegierungsverbot.
Oh ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Da haben wir ja auch sehr viele interessante Entscheidungen dazu, die wir dann gerne besprechen können. Wenn nicht so viel Geld da ist, ist es vielleicht noch ganz interessant, dann versucht man eher in so Outplacement-Stiftungen zu investieren. Da gibt es Förderangebote der öffentlichen Hand. Arbeitsstiftungen sind hier ein Thema. Das ist dann so eine Möglichkeit, dass eben die Arbeitnehmer vielleicht nur eine relativ geringe Abfertigung aus dem Sozialplan bekommen, dann aber dafür die Möglichkeit, in so einer Arbeitsstiftung eine Weiterbildungsmaßnahme oder eine Qualifizierungsmaßnahme irgendwie in Anspruch zu nehmen, über die sie dann auch ein Äquivalent zum Arbeitslosengeld beziehen, sozialversichert sind, aber eben auch gut ausgebildet werden und die Unterstützung in einen neuen Job zu finden, werden in dem Zusammenhang dann unterstützt. Und das hat halt den Vorteil, dass es hier öffentliche Förderungen gibt und das Arbeitgeberunternehmen halt nicht mehr so viel direkt in ihr Geld in die Hand nehmen muss. Meistens ist es so eine Art Public-Private Partnership, das heißt, es investieren beide, die öffentliche Hand und der Arbeitgeber, und die Arbeitnehmer profitieren quasi von den Leistungen der Stiftung.
Ja, was ich noch als relativ wichtig empfinde, was man in den Sozialwagen jedem was reingeben soll, und du hast das kurz schon angesprochen, und zwar wegen den einvernehmlichen Beendigungen, natürlich soll die Teilnahme am Sozialplan an eine einvernehmliche Beendigung geknüpft werden. Ich finde es immer sehr gut, wenn wir reingeben, dass die Arbeitnehmer eine gewisse Frist bekommen, bis wann sie die einvernehmliche Beendigung unterschreiben sollen. Also soll natürlich kein Druck ausgeübt werden, aber damit das Unternehmen natürlich auch planen kann.
Genau, also das Angebot dieser Sozialplanleistungen wird quasi befristet. Einerseits, damit wir unsere Timeline, damit ich das Wort nochmal sage, einhalten können und das Unternehmen wirklich eine Planbarkeit hat. Und andererseits, und das ist ja vielleicht ein bisschen eine hoffnungsvolle Aussicht am Ende jetzt schon unseres Deep Dives, es gibt ja durchaus Restrukturierungen, die dazu führen, dass es einem Unternehmen relativ bald dann auch wirtschaftlich wieder besser geht. Das ist ja eigentlich auch die Idee des Ganzen. Und da kann es dann natürlich schon sein, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vielleicht dann zu einem Zeitpunkt noch überlegen, die Sozialplanleistung zu nehmen, wo ich als Arbeitgeber vielleicht gar kein Interesse mehr dran habe. Und auch deswegen sollten Sozialpläne bzw. deren Leistungen befristet werden. Man kann es dann verlängern, wenn es notwendig oder sinnvoll erscheint. Man kann es auch auf bestimmte Personengruppen, zumindest nach sachlichen Kriterien, einschränken. Ja. Ist auch ganz wichtig. Also man könnte theoretisch auch Leute ausschließen aus dem Sozialplan, dass muss man aber dann wirklich gut begründen.
Ja, was häufig vorkommt, sind ja die leitenden Angestellten, dass die ausgenommen werden,
ja,
zum Beispiel.
Für die wird dann oft ja auch eine Sonderregelung gefunden. Mhm. Also auch wenn sie nicht leitende im Sinne des 36 AVG sind, auch das eine eigene Folge. aber einfach so eine Führungsebene, die ja eher auf Arbeitgeberseite auch an dieser Restrukturierung wahrscheinlich meistens mitwirkt und deren Schicksal dann individuell verhandelt wird, ja.
Ja, dann sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß dabei, Spaß beim Zuhören, und wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte gerne.
Ja, das war wirklich heute eine kurzweilige Folge auch für mich. Ich hoffe, dass wir nicht nur für Restrukturierungen immer einen Plan B haben, sondern dass unser Plan A bei der Kaffeemaschine bald wieder aufgeht und alles wieder funktioniert. Davon hängt zumindest die Arbeitszufriedenheit in unserem Büro sehr stark ab. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, und wir freuen uns immer über Feedback, Fragen, Themen, Vorschläge und auch gerne Likes und Abonnements unseres Podcasts.
Bis bald, danke fürs Zuhören.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.